Mike, kannst du übernehmen? Danke. Wir wollen heute fortfahren in unserer Betrachtung des Evangeliums nach Lukas und sind im 11. Kapitel angekommen. Und lasst uns miteinander Vaters Buch aufschlagen und die ersten 4 Verse des Kapitels lesen. Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer der Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Soweit zunächst Gottes Wort. Ihr Lieben, wenn ihr das so hört oder lest, dann stutzt ihr und denkt, das ist doch nicht das Vaterunser, das Jesus uns gelehrt hat. Das kenne ich doch ganz anders. Und wirklich, das, was man uns gelehrt hat, steht nicht hier bei Lukas, sondern bei Matthäus. Lasst uns auch diese Anleitung zum Gebet einmal aufschlagen. In Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Da heißt es im Vers 9: Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Das entspricht, denke ich, eher schon dem Gebet, das ihr als Kinder gelernt und nun im Gedächtnis habt. Aber es ist nun einmal so, dass die beiden unterschiedlichen Texte vorliegen. Was soll uns das zeigen? Was bedeutet das für uns? Lasst uns einmal tun, was Paulus uns rät, und prüfen wir beide Texte. Was unterscheidet denn die beiden Texte? Nun, bei Matthäus wird darauf hingewiesen, dass der Vater sich in den Himmeln aufhält, dass er unser Vater ist. Außerdem wird bei Matthäus erbeten, dass der Wille des Vaters wie im Himmel so auch auf der Erde geschehen möge. Und darüber hinaus wird bei Matthäus um die Gnade der Erlösung von dem Bösen gebeten. All dies lesen wir bei Lukas nicht. Was aber verbindet die beiden Texte? Was ist beiden gemeinsam? In beiden wird der lebendige Gott als Vater benannt. Beide sagen uns, dass der Name des Vaters geheiligt werden muss, und beide fordern uns auf, dass wir das gerechte Friedensreich Gottes herbeibeten sollen. Beiden Texten gemeinsam ist auch die Bitte um das tägliche Brot und um die Vergebung unserer Sünden sowie die dringende Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden. Was dürfen wir aus dem Trennenden und dem Verbindenden der beiden Texte für unseren Gebrauch schließen? Die Unterschiede der beiden Texte in Beziehung zu den Gemeinsamkeiten zeigen uns, dass dieses Gebet, das wir das Vaterunser nennen, nicht dazu gedacht ist, immer wieder wortgetreu wiederholt zu werden. Denn wenn das so wäre, dann stünde in dem einen oder in dem anderen Evangelium ein falscher Text. Es handelt sich vielmehr um eine Anleitung, nicht was, sondern wie wir beten sollen, die alle die wichtigen Punkte enthält, die wir bei unserer Kommunikation mit Gott nicht aus den Augen verlieren dürfen. Sie erinnern uns daran, dass wir nichts aus uns selbst vermögen und dass alles, was wir sind und haben, ein Geschenk unseres Vaters im Himmel ist, das erbeten werden muss. Denn er sorgt in allem für uns und er will gebeten werden. So viel zur Einleitung. Nun schauen wir uns den Lukas-Text etwas genauer an. Wir werden ja in den Evangelien mit zahlreichen, kostbaren Wahrheiten bekannt gemacht. Und die meisten von ihnen werden erst in den später nachfolgenden Briefen entfaltet und gedeutet. Dieses Anwachsen der Lehre in einzelnen Schritten wird an Stellen wie in Apostelgeschichte 1, in Versen 1 bis 2, hinreichend deutlich, wo wir lesen: Von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Die Belehrungen über Gebet hier in unserem Text bei Matthäus und Markus, Markus 11, Verse 20 bis 25, und an vielen Stellen in den Briefen sind ein klares Beispiel für den stetigen Fortschritt der Lehre im Neuen Testament. Dabei ist es doch seltsam, dass so viele Bibelleser meinen, dass das von ihnen sogenannte Herrengebet im Neuen Testament das letzte Wort über Gebet in der Bibel sei. Gerade in Lukas 11 gibt uns der Herr Jesus den allerfundamentalsten Grundsatz über Gebet. Bittet und es wird euch gegeben werden. So steht es im Vers 9 unseres Kapitels. Später lehrte er, dass die, die der Vater ihm gegeben hatte, die Seinigen nach seinem Weggang zum Vater in seinem Namen bitten sollten. Da heißt es in Johannes 16, Verse 23 und 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Als der Herr Jesus unter ihnen war, hatten sie nichts gebeten in seinem Namen. Nach seinem Weggang sollte ein markanter Wandel in ihrem Gebetsleben eintreten. Denn wir lesen in den Versen 26 und 27 von Johannes 16, An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das ist eine äußerst wichtige Tatsache. Die Jünger, die mit dem Herrn auf dem Weg waren, wurden von ihm belehrt, dass und wie sie beten sollten. Aber ihr Gebet gewann einen neuen Charakter, als er zum Vater hinauffuhr. Später wird dann in den Briefen des Neuen Testaments die Lehre entfaltet und die Glaubenden treten in Gebet und Anbetung hinzu. Wohin treten sie? Durch den Vorhang. Es ist der Vorhang, der im Tempel das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Es ist dieser Vorhang, 10 Zentimeter dick, der beim leiblichen Tod des Herrn von oben an nach unten aus zerriss. Sie treten nun in die Gegenwart Gottes selbst. In Hebräer 4, in den Versen 14 bis 16 lesen wir, Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir haben also Freimütigkeit, zum Thron der Gnade hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist deshalb unser Vorrecht, weil der Sohn Gottes durch die Himmel gegangen ist, wie es im Vers 14 des Textes heißt. Das den Jüngern gezeigte Muster für Gebet war passend für Menschen, die auf der Erde waren, während der Herr in ihrer Mitte war. Wir sehen, es ist natürlich bei weitem nicht das letzte Wort zu diesem Gegenstand, denn es reicht nicht an die Lehre des Herrn zum Gebet nach seinem Weggang heran. Das Gebet der Jünger ist also nicht als ein vorformuliertes Gebet gedacht, das man während der Gemeindezeit nachbeten sollte. Als der Herr dieses Gebet einführte, sagte er zuvor in Matthäus 6, Vers 7, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Die Zürcher Bibel übersetzt hier, wenn ihr betet, sollt ihr kein unnützes Geschwätz machen wie die Heiden. Und in der englischen King James Bibel heißt es, use not vain repetitions, das heißt auf Deutsch, mach keine unnützen Wiederholungen. In Philipper 4, Vers 6 lehrt uns Petrus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Dieser Vers enthält jenes griechische Wort Psoichestai, Proseuchestai, das im Neuen Testament gewöhnlich für Gebet gebraucht wird. Und doch werden wir weder hier noch sonst in den Evangelien aufgefordert, die Worte wortgetreu zu wiederholen, die der Herr die Jünger lehrte. Schauen wir einmal auf den ersten Vers unseres Textes. Da heißt es, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Der Herr Jesus selbst ist uns das vornehmste Beispiel für jede Tugend und Gnade und auch für das Gebet. Das sehen wir auch hier wieder. Er betete ohne Unterlass um die Zustimmung und Hilfe des Vaters im Himmel, bei praktisch jedem anstehenden Anlass. Er betete bei seiner Taufe, Lukas 3, Vers 21. Er betete, als er seine Jünger erwählte, Lukas 6, Vers 12. Er betete, wenn er alleine war, Lukas 5, Vers 16 und Lukas 9, Vers 18. Er betete, wenn andere bei ihm waren, Lukas 9, Vers 28. Er betete im Garten Gethsemane, Lukas 22, Vers 41. Und er betete, als er am Kreuz hing, Lukas 23, die Verse 34 und 46. Und seine Gebete bewegten darüber hinaus andere zum Gebet. Im ersten Vers unseres heutigen Textes war er im Gebet und als er aufgehört hatte, bat ihn ein Jünger, Herr, lehre uns beten. Das Schwergewicht liegt hier nicht auf einer Methode oder auf einem bestimmten Anliegen oder Wortlaut. Es besteht nicht aus den Worten, die formuliert werden müssen, sondern vielmehr auf der Handlung des Betens selbst. Es ist durchaus möglich, dass man weiß, wie man zu beten hätte und doch nie gelernt hat, ein Beter oder eine Beterin zu sein. Wir haben keine andere Mitteilung darüber im Neuen Testament, dass Johannes seinen Jüngern das Beten beibrachte, aber dieser Hinweis in unserem Vers genügt voll auf. Johannes war ein Mann des Gebets, wie es alle Männer und Frauen Gottes zu allen Zeiten gewesen sind. Und seine Jünger lernten von seinem Vorbild. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden Gründe angeführt, die mir zeigen, dass dieses Gebet für die Jünger auf der Erde gedacht ist, während der Herr im Fleisch bei ihnen war. Es ist ein Modellgebet, ein Muster, an dem wir Grundsätze des Hinzutretens und der angemessenen Ehrfurcht vor Gott lernen. Wir können hieran auch erkennen, was mit einem Gebet nach seinem Willen, wie es in 1. Johannes 5, Vers 14 gesagt wird, gemeint ist. Da heißt es: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Man hat häufig darauf hingewiesen, dass die Abschreiber der biblischen Texte versucht waren, das Gebet im Lukas-Evangelium dem ausführlicheren Gebet bei Matthäus in Matthäus 6, Verse 9 bis 15 anzugleichen. Und zwar, weil dies die übliche, in der Kirche gebräuchliche Form des Vaterunsers ist. Aber das in Matthäus verzeichnete Gebet wurde vom Herrn zu einem viel früheren Zeitpunkt seines Dienstes gesprochen. Der Herr lehrte bei verschiedenen Gelegenheiten über das Gebet. Er begann sein Gebet mit einer schlichten, trauten, ehrfurchtsvollen Anrede an den Vater, wie wir in Markus 14, Vers 36 lesen. Da heißt es: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und diese schlichte, familiäre und doch ehrfurchtsvolle Anrede für den lebendigen Gott geziemt auch uns. Denn in Römer 8, Vers 15 lesen wir: Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Und in Galater 4, Vers 6 lesen wir: Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater. Dabei ist anzumerken, dass das hier jeweils verwendete aramäische Wort Abba nichts anderes ist als unser Wort Papa. Es ist also durchaus angemessen, wenn wir, die wir der aramäischen Sprache nicht mächtig sind, unseren Vater im Himmel als Papa, lieber Vater, anreden. Der familiären Anrede des Vaters im Himmel folgen 5 Bitten. Die erste Bitte, geheiligt werde dein Name, ist ein Hinweis auf alles, was Gott in seiner Heiligkeit ist und als der er sich offenbart hat. Das erfordert angemessene Ehrfurcht in seiner Gegenwart, weshalb es gute Gründe dafür gibt, warum wir uns im Gebet nicht einer flapsigen Alltagssprache bedienen, wie wir sie beispielsweise in der sogenannten Volksbibel finden. Die zweite Bitte, dein Reich komme, bezieht sich auf die künftige Offenbarung des Reiches Gottes. Diese Offenbarung findet in 5 außerordentlich wichtigen Einzelaspekten statt. Sie zeigt sich in Macht, im Ausharren, im gegenwärtigen Besitz, im Bekenntnis und in Hoffnung. Ein Verständnis dieser Aspekte stellt eine große Hilfe dar in Verständnis der Lehre des Herrn über das Reich in den Evangelien. Dies jetzt einzeln darzulegen, würde allerdings den Rahmen der heutigen Predigt sprengen. Es genügt, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das Reich Gottes in den Herzen von Menschen bereits aufgerichtet worden ist, aber es wird erst geoffenbart werden, wenn der König der Könige wiederkommt. Woran wir uns gerade eben in dem Mahl erinnert haben. Die dritte Bitte um das Brot betrifft nicht nur die Nahrung, die wir für unser Überleben benötigen, sondern sie geht viel weiter. Es ist die Bitte darum, dass alle täglichen Bedürfnisse unseres Menschseins gestillt werden. In Zeiten des materiellen Überflusses, wie der unseren, vergisst man nur zu leicht, dass alle unsere Bedürfnisse durch Gottes freundliche Fürsorge gestillt werden. Der gläubige Mensch sollte weiterhin um Gottes tägliche Fürsorge bitten und nicht vergessen, für die treue Erhörung der Bitten zu danken. Die Menschen, die die kommende Drangsal erleben, werden zu Gott aufschauen, damit er sie mit allem Nötigen versorge. Denn ihrer Treue zum Herrn wegen wird man sie des täglichen Brotes und des Daches über dem Kopf berauben. Das ist noch eine ganz andere Situation als die, die wir gegenwärtig erleben. Und das sind ganz andere Einschränkungen als die, der wir uns derzeit unterziehen müssen. Wir lesen in Offenbarung 13, Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Die vierte Bitte, vergib uns unsere Sünden, hat manche zu der falschen Annahme verleitet, unsere Bereitschaft, anderen zu vergeben, sei die Grundlage, auf der Gott uns vergeben kann. Aber dazu braucht uns Gott nicht. Die Vergebung unserer Sünden vor Gottes Thron ist allein das Ergebnis der Sühne, die der Herr Jesus am Kreuz erwirkt hat. Das gilt für die Sünden, die von uns an einem vergangenen Tag begangen wurden, wie auch für unsere Sünden während des heutigen, gegenwärtigen Tages der Gnade. Denn in Römer 3, Verse 21 bis 26 lesen wir, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Hierbei steht folgender Gedanke im Vordergrund. Wenn sogar sündige Menschen einander vergeben können, wie viel mehr wird ein barmherziger Vater im Himmel uns alle unsere Sünden vergeben, und zwar ausschließlich aufgrund seiner unumschränkten Gnade. Auch hier wieder verweise ich auf die Zeit, in der das Gebet in unserem Text gesprochen wurde. Wir müssen jetzt den Gegensatz beachten zwischen jener Zeit und unserer heutigen, der Zeit, in der wir leben. In jener Zeit war die Bitte um Vergebung unumgänglich, weil das ein für allemal gültige Opfer des Herrn am Kreuz noch nicht erbracht worden war. Für uns Heutige gilt, was wir in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dabei dürfen wir allerdings nicht den vom Herrn hier und andernorts, nämlich in Matthäus 6, gelehrten Grundsatz außer Acht lassen, dass wir nicht im Genuss der Vergebung des Vaters oder der Gemeinschaft mit ihm stehen können, solange wir anderen gegenüber unversöhnlich sind. Das wird auch in den Lehrbriefen noch einmal deutlich, denn in Epheser 4, Vers 32 lesen wir, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Die fünfte Bitte, führe uns nicht in Versuchung, hat auch zu mancherlei Missverständnissen Anlass gegeben. In Jakobus 1, Vers 13 lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Das ist eine göttliche, für alle Zeiten und für die Ewigkeit unabänderliche Wahrheit. Versuchung, Peirasmos, ist das Wort, das stets für die verschiedenen Ausdrücke verwendet wird, die im Neuen Testament von Versuchung, Anfechtung und Erprobung sprechen. Das bedeutet, dass für dieses Wort alle drei Übersetzungen möglich sind. Erst der jeweilige Kontext, der Zusammenhang, gibt uns Aufschluss darüber, ob es sich um Versuchung zur Sünde, die unserem Fleisch entspringend handelt, oder um eine von Gott gesandte Versuchung im Sinne von Prüfung. Das Wort Böse kann sich auf Sündhaftes beziehen, das aus unserem eigenen Herzen quillt oder auf Satans List zurückgeht. Es kann aber auch für Schwierigkeiten und Probleme an einem Tag der Prüfung stehen, wie etwa Unglück oder Krankheit. In der hier in unserem Text aufgeführten Bitte um Bewahrung scheint sich der Begriff Versuchung auf Prüfungen zu beziehen, nicht auf Verleitung zur Sünde. Wenn man wirklich annehmen will, dass es hierbei um Sünde geht, wie einige meinen, dann kann die Bitte nur den Sinn haben, dass man als Jünger vor Umständen bewahrt bleibt, die dem Fleisch Anlass zur Sünde bieten. Die Bitte wird jedoch in den Tagen der großen Drangsal wiederum eine besondere Bedeutung bekommen, wenn nämlich die Gläubigen zum Herrn schreien, dass er sie von dem Bösen und seinen Verbündeten erretten möge. Aus alledem leuchtet uns aus den Worten des Herrn eine Grundlage entgegen, die uns klare Hinweise gibt, wie wir beten, wie wir mit dem Vater reden sollen. Wenn wir beten, sollen wir nicht sein wie die Heuchler, die es lieben, in den Kirchen oder an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden, denn sie haben wahrlich ihren Lohn dahin. Wir sollen vielmehr in unsere Kammer gehen, unsere Tür schließen und unserem Vater bitten, der im Verborgenen ist. Und wir sollen nicht plappern wie die Heiden, die meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Wir sollen ihnen nicht gleich sein, weil unser Vater weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Und wenn wir den Menschen ihre Vergehungen vergeben, dann wird unser himmlischer Vater auch uns vergeben. Wenn wir aber den Menschen nicht vergeben, so wird auch unser Vater im Himmel unsere Vergehungen nicht vergeben. Alles das könnt ihr auch in Matthäus 6 in den Versen 5 bis 15 nachlesen, damit niemand sagen kann, er habe es nicht gewusst. Nun geht es aber bei unserem Gebet nicht nur um die Form, sondern vor allem auch um die Inhalte, die wir vorbringen. Und wir sollten eine richtige Haltung einnehmen. Die finden wir als einen Höhepunkt der biblischen Lehre vom Beten bei Paulus. In Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Hier setzt uns Paulus drei Imperative vor, drei Aufforderungen, die bei unseren Gebeten zu beherzigen sind. Erstens, es geht dabei um Ausdauer. Zweitens, es geht dabei um Wachsamkeit. Und drittens, es geht dabei um Offenheit. Ich habe diese Dinge erst am Dienstagabend im Rahmen der Gebetsstunde dargelegt, aber ihr wart ja nicht alle in der Stunde. Und so denke ich, es wird gut sein, euch im Rahmen dieser Predigt diese Dinge neu in Erinnerung zu rufen. Erstens, es geht um Ausdauer. Mir hilft es immer, wenn ich mir etwas klar machen will, dass ich mir überlege, was nicht gemeint ist. Jetzt bei dem, was in der alten Lutherbibel mit Beharrlichkeit wiedergegeben wird. Ich meine mit ziemlicher Sicherheit ausschließen zu können, dass Gott eine Stoppuhr in der Hand hat und für jeden Menschen ein Gebetskonto führt. Und ich glaube auch nicht, dass Gott unsere Wörter zählt. Im Gegenteil, Jesus ermahnt uns ausdrücklich, nicht viele Worte zu machen wie die Heiden, die meinen, Gott mit ihrem Geplapper einen Gefallen zu tun. Ich glaube auch nicht, dass der Rosenkranz und das Aneinanderreihen von Vater Unsern oder gar Ave Marias Gottes Erfindung ist und halte auch überhaupt gar nichts von sogenannten Anbetungsgottesdiensten, bei denen jede gesungene oder gebetete Zeile 100-mal wiederholt wird. Aber wir brauchen gar nicht nach Christen mit anderen Frömmigkeitsstil zu schauen. Ich habe auch meinen Zweifel, ob das 24-Stunden-Gebet nun etwas ist, mit dem wir bei Gott groß Eindruck schenken können. Aber was meint Paulus denn nun mit dieser Formulierung von der Beharrlichkeit? Im alltäglichen Sprachgebrauch bedeutet das griechische Wort proskartereite, das hier Verwendung findet, das standhafte Festhalten, die dauernde Bereitschaft. So etwa wie ein Schiff, das zum Auslaufen bereit ist. Wir würden heute sagen, ein vollbetanktes, startklares Auto vor der Tür mit laufendem Motor. Paulus möchte also sagen, achtet darauf, dass der Draht zu Gott immer da ist. Denn das ist die zweite Bedeutungsvariante des griechischen Wortes, sich dauerhaft an einem Ort aufhalten. Also lebt immer in der Gegenwart. Nutzt auch die Möglichkeit, zwischendurch in Kontakt mit Gott zu sein. Hört auf ihn, achtet auf seine Hinweise, nehmt die Eindrücke ernst, die Gott euch schenkt. Übrigens, Ausdauer bekommt man durch Training. Und was für unseren äußeren Menschen gilt, wird für den inneren nicht falsch sein. Und Sport macht gemeinsam mehr Spaß. Das kann beim Beten auch so sein. Nach Paulus geht es bei unserem Gebet zweitens um Wachsamkeit. Dieser zweite Begriff, den Paulus hier beim Thema Gebet ins Spiel bringt, scheint mit dem ersten nicht so ohne weiteres kompatibel zu sein. Denn bei allem, was man ausdauernd tut, kommt irgendwann Ermüdung. Und Ausdauersportlern fehlt in der Regel die Schnellkraft. Ich muss mich bei der Tour de France entscheiden, ob ich als Sprinter eine Flachetappe gewinnen oder ob ich als Erster in Paris ankommen will. Und diese Entscheidung fällt eben nicht während der Tour, sondern schon mein Training ist darauf abgestimmt. Aber Paulus spricht ja nur nicht die Sprinter unter den Kolossern an, sondern alle. Und er spannt die Begriffe ganz bewusst in einem Satz zusammen. In der Tat, die hier verwendete Verbform ist ein Partizip. Paulus meint die Wachsamkeit als einen Dauerzustand des Christen. Das kann man sich vorstellen, so ungefähr wie die Israelis unterhalb der Golanhöhen, die den Trecker fahren, in der einen Hand das Gewehr haben und eins von beiden Augen zumachen, weil sie auch mal schlafen müssen. Aber das andere ist offen. Aber es geht hier eben auch nicht um die Art Wachsamkeit, die manche Leute für die Fehler anderer an den Tag legen. Sondern hier steht, seid wachsam in Danksagung. Das heißt, immer am Danken bleiben. Das heißt nicht, dass ich für jede rote Ampel oder jede misslungene Klassenarbeit sofort Danke, Herr, sagen soll. Und auch nicht, dass ich Katastrophenmeldungen in meinem Leben wie eine schlimme ärztliche Diagnose oder den Verlust eines geliebten Menschen mit einem Halleluja quittieren muss. Aber Paulus scheint schon zu meinen, dass bei etwas Nachdenken mir trotz mancher Misslichkeit des Lebens und auch in schwierigen Lebenssituationen Dinge einfallen können, für die ich dankbar sein kann. Das könnte und sollte also das Grundmuster des Christen sein, dass er sich an vielen Dingen aus Gottes guter Welt freut und dafür dankt. Hier steht im Grundtext das Wort Eucharistia. Und wir feiern ja auch das Herrenmahl und danken dabei Gott für seine größte Gabe, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Lasst es uns, wenn wir es feiern, bewusst als Dankmahl feiern. Drittens geht es um Offenheit. Und das finde ich nun ein sehr interessantes Detail, dass das Gebet für die Arbeit des Paulus und seiner Gefährten ganz konkret ist. Also eben nicht und bewahre auch den Paulus und gib, dass es ihm im Knast ganz gut geht, sondern einmal, dass Gott eine Tür öffnet. Anders geht es nicht im Reich Gottes. Paulus galt nicht als glänzender Prediger. Und das ist ja eben auch nicht der springende Punkt. sondern dass Gott eine Tür auftut. Wie bei Lydia, da öffnete Gott Herz und Ohr, dass sie ganz genau Acht hatte auf das, was Paulus in Philippi sagte. Und zum anderen für das Reden des Paulus, dass er die richtigen Worte findet, das Geheimnis Christi auszudrücken. Liebe Geschwister, ich möchte euch von Herzen bitten, das auch bei unseren Feiern und Freizeiten im Sommer zu tun. Gerade, dass unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter bei der Vorbereitung ihrer Dienste die richtigen Worte finden. Zum Dritten, das Geheimnis Christi soll im Mittelpunkt der Verkündigung stehen. Was ist denn das Geheimnis Christi? Das Wort vom Kreuz, die Auferweckung, das Leben in der Nachfolge durch den Heiligen Geist, der Leib Christi, die Gemeinde. Das ist das Geheimnis Christi. Wie auch immer unser Thema heißen mag, soll doch das Geheimnis Christi im Mittelpunkt stehen. Die Gottesdienstteilnehmer sollen wissen und spüren, dass sie eine von Gott geliebte Generation sind. Und schließlich ist es so tröstlich, die Kolosser dürfen in ihrem Gebet auch an die persönliche Situation des Paulus denken, dass er gefangen ist, dass also seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Tröstlich deshalb, weil er eben keine Verkündigungsmaschine ist, sondern ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Aber seine besondere Schwäche war eben die Verkündigung des Evangeliums. Sie bei den Verkündigern der Jetztzeit zu stärken, ist unsere Aufgabe. Ich will euch aber auch nicht verschweigen, dass es in dieser Welt gehörige Hindernisse für die Erhörung unserer Gebete gibt. Die Bibel gibt zahlreiche Gründe an, warum Gott unsere Gebete nicht erhören kann. Im Psalm 66, Vers 18 lesen wir, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so hätte der Herr nicht gehört. Nicht geordnete Sünden in unserem Leben verhindern die Erhörung unserer Gebete. In Sprüche 21, Vers 13 lesen wir, wer sein Ohr verstopft vor dem Schrei des Geringen, auch er wird rufen und nicht erhört werden. Gleichgültigkeit gegenüber der Not unserer Mitmenschen ist ein weiteres Hindernis. In Sprüche 28, Vers 9 heißt es, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, sogar sein Gebet ist ein Greuel. Wenn wir nicht bereit sind, die Anweisungen in der Bibel zu befolgen, nützen unsere Gebete nichts. In Jakobus 1, Vers 6 und 7 lesen wir, erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Möchten wir die Allmacht Gottes nie in Zweifel ziehen, sondern vertrauensvoll zu ihm beten. In Jakobus 4, Vers 3 heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Gott wird selbstsüchtige Bitten niemals erhören. Und in 1. Petrus 3, Vers 7 heißt es, ihr Männer wohnt bei euren Frauen nach Erkenntnis als einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und das ist ein ernstes Wort an jeden gläubigen Ehemann. Und da ist dann noch ein Punkt, über den ich sprechen muss und den ich manchen unter euch dringend ans Herz legen möchte. Ich höre euch im Gebet immer wieder sagen, ich oder wir möchten dich bitten. Ich oder wir wollen dich bitten. Ich möchte dir aufs Herz legen, wir wollen vor dich tragen. Ja, was heißt denn das? Ihr wollt oder ihr möchtet? Warum tut ihr es dann nicht? Es ist eine ganz falsch verstandene, unechte Demut, wenn ihr euer konkretes Gebet mit unnützen Floskeln verwässert, mit denen ihr meint, Gott höflicher zu begegnen. Gott erwartet von uns konkretes Reden, dass wir ihm sagen, was uns bewegt, dass wir ihm mitteilen, was unsere Wünsche sind, dass wir klipp und klar aussprechen, was Sache ist. Da darf es nicht beim Wollen oder Möchten bleiben. da müssen wir Farbe bekennen. Gott achtet nicht auf unsere angelernten menschlich-irdischen Umgangsformen. Er will, dass wir mit ihm reden, wie es in unseren Herzen aussieht. Da ist kein Raum für ein floskelhaftes Blabla. Deshalb sprecht mit unserem Vater im Himmel frisch von der Leber weg. Lasst ihn teilhaben an dem, was euch bewegt. Und tragt ihm eure Anliegen vor, ohne Zweifel und Hintergedanken. Denn dass ich will und ich möchte, sät Zweifel an der Kraft und Wirksamkeit Gottes und geht nicht fest von dem Vertrauen aus, dass wir auf Gott und sein Wirken setzen sollen. Und das uns wissen lässt, dass unsere Bitten erhört werden, wie wir in 1. Johannes 5, Vers 14 lesen. Da steht, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Lasst uns darauf betend auf sein Wort antworten. Und ich mache dann den Abschluss. Soweit es uns möglich ist, wollen wir uns dazu erheben. Aber lieber Vater im Himmel, du hast den Schuldschein eines jeden von uns zerrissen. Du hast den Vorhang zertrennt, der uns von dir geschieden hat, hast uns Zugang verschafft zum Thron der Gnade, den direkten Weg zu dir durch das Fleisch unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir diesen Weg freimütig nehmen dürfen. Aber du siehst auch, wie wir uns selbst immer wieder hemmen und im Wege stehen. Ich bitte dich herzlich für einen jeden von uns. Gib uns Freudigkeit und Freimütigkeit, mit unseren Anliegen, mit unseren Sorgen, mit unseren Freuden, mit unseren Bitten für andere vor dich zu treten. Und so, wie du es gerne hast, klar und unmissverständlich zu sagen, was unsere Anliegen sind. Du hast gesagt, der Worte sei nur ein Ja oder ein Nein. Und alles, was darüber ist, ist von Übel. Und wir danken dir, dass wir das verstehen dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass wir nicht mit geschliffener Rede oder mit irgendwelchen geschwungenen Floskeln vor dich treten müssen, sondern dass wir unserem Herzen freien Lauf lassen dürfen. Und so wollen wir dich in Liebe, in Ehre, ja, in großer Freude als unseren Herrn empfangen. Bitten dich, dass du uns auch ausrüstest für die vor uns liegenden Tage. Du weißt, was an jeden von uns bewegt, und du kennst all unsere Schwächen und dass wir keine Stärken haben. Das wissen wir beide, du und an jeder von uns. Schenke du uns die Gnade, dass wir in dir bestehen können und dass unser Zeugnis von dir ein wirkliches, göttliches Zeugnis ist. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Amen.